26.03.24, Israel im Krieg, Tag 172. Tiefpunkt. Für mich persönlich seit gestern Abend und heute früh und heute Mittag viele Stunden, die mich ziemlich mitgenommen haben, weil der gestrige Tag sehr, sehr schwierig für mich war. Eine ganze Reihe an schlechten Neuigkeiten natürlich, die alle in dieselbe Richtung gingen, die mich ziemlich mitgenommen haben, die ein Stück weit in mir auch etwas verursacht haben, muss ich sagen. Jetzt nach mittlerweile knapp 6 Monaten Kampf, 6 Monaten Krieg, 6 Monaten, wo 134 Menschen, die am 7. Oktober entführt wurden und leider noch in den Händen der Terroristen sich befinden, 6 Monate, die vergangen sind, knapp 6 Monate, und der gestrige Tag für mich ein ganz, ganz, eine Art Schlag ins Gesicht war, die mir wirklich wehgetan hat. Und das alles kam eins nach dem anderen. Gestern Abend natürlich, dass Deutschland bekannt gegeben hat, dass es knapp 50 Millionen wieder in die UNRWA-Kasse geben wird, ist natürlich nach allem, was passiert ist in den letzten Monaten, diskussionswürdig, würde ich sagen, aus meiner Position, wo ich natürlich gesehen habe, und das wissen wir mittlerweile alle, dass UNRWA natürlich Teil des Problems ist und nicht der Lösung, dass in UNRWA-Schulen gehetzt wird gegen Juden und gegen Israel, dass UNRWA-Objekte benutzt werden als Terrorstützpunkte, dass UNRWA-Lehrer am Massaker des 7. Oktober beteiligt waren und so weiter und so fort. Also das ist eine Sache, die natürlich ein wenig schwierig zu verdauen ist. Gestern aber auch von Christian Sievers beim ZDF, wo dann wirklich auf wirklich krasse Weise wieder Ursache und Wirkung verdreht wurden. Statt den Fokus auf die Geiseln zu legen, wurde wieder der Fokus auf die Wirkung gelegt. Statt was am 7. passiert ist und dass die Hamas Geiseln hält, wurde die Ursache mehr oder weniger ausgeblendet, und es wurde darüber gesprochen, dass ein Großteil der Israelis angeblich die Menschen im Gazastreifen hungern sehen wollen, was natürlich nicht stimmt, sondern in Israel wollen die Menschen erst die Geiseln befreit haben, bevor wir überhaupt über irgendetwas anderes reden sollten. Also komplett natürlich die Reihenfolge beachten, erst Ursache, dann Wirkung. Aber wenn auch der UN-Chef Guterres twittert gestern, sein Herz würde brechen, weil nicht jeder Gazaner normal Ramadan feiern kann, aber in seinem Tweet kein einziges Wort dazu erwähnt, dass 134 Geiseln bzw. diejenigen unter den Geiseln, die jetzt noch am Leben sind, nicht Purim, einen jüdischen Feiertag bei ihren Liebsten in Freiheit feiern dürfen. Wenn er darüber kein Wort verliert, dann haben wir wieder die Ursache ausgeblendet und sind wieder bei der Wirkung. Und das stelle ich jetzt gerade fest, in Tagen, wo wir knapp 6 Monate nach Kriegsausbruch natürlich 172 Tage nicht wissen, ob die 134 Geiseln und die am Leben sind, insbesondere natürlich Medikamente erhalten haben, Wasser erhalten haben, Nahrung erhalten haben und erhalten, und ob sie überhaupt normal behandelt werden oder dort eventuell jeden Tag misshandelt, geschlagen und vergewaltigt werden. Niemand hat Einblick in deren Lebenssituation seit 172 Tagen. Und nachdem all das gestern eh schon war, habe ich heute einen Tweet gelesen, wo jemand mir geschrieben hat: Der Teufel bombardiert gerade im heiligen Monat Ramadan verhungerte, unbewaffnete Zivilisten. Kinder, Frauen, Alte, Kranke, unbewaffnete Zivilisten wurden verletzt, ermordet, beraubt. Da blutet einem das Herz. Das heißt, auch hier wieder eine komplette Verdrehung der Tatsachen, weil die einzigen, die unbewaffnete Zivilisten absichtlich in den letzten 6 Monaten ermordet haben oder misshandelt haben oder entführt haben, das fand am 7. Oktober statt. als tausende Palästinenser nach Israel eingedrungen sind und hier Spaß dabei hatten und damit geprahlt haben, in hunderten Videoaufnahmen, wie sie Menschen hier foltern, schlagen, vergewaltigen, misshandeln, ermorden und entführen. Es gibt so viel Beweismaterial und gleichermaßen Beweismaterial gibt es natürlich, wie wir alles daran setzen, natürlich im Gazastreifen nicht einfach so willkürlich um uns zu schießen, weil würden wir das machen wollen, hätten wir die Sache mit dem Gazastreifen in 2 Tagen zu Ende gebracht, sondern wir legen großen Wert darauf, dass wir die Zivilisten dort warnen, auf den verschiedensten Wegen, wie ihr wisst, Anrufe, Flyer, was auch immer und natürlich so gezielt wie möglich den Umständen entsprechend natürlich die Terroristen und die Terrorinfrastruktur zu schädigen bzw. zu zerstören bzw. zu eliminieren. Und dass das jetzt auch in diesem Tweet und auch von manchen Medienmachern und auch von manchen Menschen in der UN, dass das im besten Fall irgendwo das eine ausgelassen wird, während man das andere betont oder im schlimmeren Fall, sage ich jetzt mal, Ursache und Wirkung komplett verdreht und auf den Kopf stellt. Und genau das, was wir vom 7. Oktober immer gesagt haben, genau auch in dieser Wortwahl, ja, Kinder, Frauen, Alte, Kranke, genau das wird jetzt Israel vorgeworfen. Und irgendwann, so wie ich immer in diesem Podcast immer mal wieder betont habe, weiß der Otto-Normalverbraucher, der sich hier nicht wirklich auskennt, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, was gut und was böse ist, wer eigentlich Ernie und wer Bert ist. Weil irgendwann alle sagen dasselbe. Die Israelis sagen Kinder, Frauen, Alte, Kranke. Die Palästinenser sagen Kinder, Frauen, Alte, Kranke. Die einen schießen, die anderen schießen. Und als Otto-Normalverbraucher, der sich in seiner Bequemheit gestört fühlt, will man einfach doch nur wieder Ruhe haben. Und warum überhaupt können die sich im Nahen Osten nicht endlich einigen? Warum gibt es dann nicht endlich Frieden? Wer ist denn daran schuld? Und dann wird Israel natürlich als der Aggressor oft dargestellt, als derjenige, der jetzt am Attackieren ist und Menschen im Gazastreifen angeblich in eine humanitäre Situation bringt, laut manchen Medienmachern einen Vernichtungsfeldzug führt, wobei da natürlich wieder ausgeblendet wird, warum das Ganze angefangen hat und warum wir nach wie vor dort im Kampf sind, weil 134 Menschen dort von Terroristen festgehalten werden und nicht freigelassen werden. Erst heute hat die Hamas-Führung bekannt gegeben, dass sie diesen Geiseln für Terroristen, Gefangenen, Feuerpausendeal absagt. Das heißt, die Verhandlungen der letzten Wochen sind heute endgültig, so scheint es zumindest jetzt, zu Ende gegangen, weil die Hamas bestärkt durch den gestrigen Tag, wo natürlich der UN-Sicherheitsrat in einer Abstimmung, darüber habe ich gestern erzählt, abgestimmt hat, dass jetzt Feuerpause herrschen sollte, die Kampfhandlungen von Seiten Israels eingestellt werden sollten, zumindest für die nächsten 2 Wochen während des Ramadan-Monats und das nicht gekoppelt mit einer Forderung, dass alle Geiseln jetzt auch gleichzeitig parallel rausgelassen werden sollten von den Terroristen. Das natürlich hat den Terroristen im Gazastreifen unter die Arme gegriffen, weil jetzt natürlich die ganze Welt nach Israel schaut, ob Israel sich zurückzieht, ob Israel die Kampfhandlungen einstellt, so wie vom UN-Sicherheitsrat bestimmt und vorgegeben, während niemand, absolut niemand, ich wünschte, ich würde mich täuschen, irgendetwas von der Hamas fordern wird. Und ich wage zu bezweifeln, dass die Hamas in den nächsten Tagen Geiseln auf freien Fuß setzen wird. Das heißt, wieder die Ursache wird nicht angegangen. Das Problem der Gesamtsituation wird nicht angegangen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und es hat mich deprimiert, seit gestern Abend enorm deprimiert, auch heute in den Morgenstunden. Und ihr wisst, wie man sagt, wenn man nicht weiter weiß, kommt von irgendwo ein Lichtlein herbei. Plötzlich habe ich heute einen Freund getroffen, was heißt plötzlich, eigentlich schon seit Wochen geplant, aber es fiel auf heute. ohne dass ich wusste, wie mein Gemütszustand heute sein wird. Und zwar Michael Panse aus Erfurt, dort auch aktiv in der Landeszentrale für politische Bildung. Ich selber war auch schon in Erfurt auf Lesetour mit einem, wenn nicht zwei meiner Bücher. Und er war heute da. Ich habe ihn zu mir in die Base eingeladen und wir hatten dort einen wirklich guten Talk. Und nicht nur, dass wir einen guten Talk hatten, sondern er hat mir zwei, drei kleine Geschenke mitgebracht aus Deutschland. Natürlich meine liebe Hela Curry Gewürz Ketchup Soße, die natürlich mittlerweile alle, die mich beobachten und kennen, die natürlich das natürlich bekannt ist, dass ich da mich besonders drauf freue. Aber er hat mir auch einen Videobeitrag mitgebracht von einer Community aus Erfurt, mehrere Frauen, die dort in einer freien Kirche zusammen sind und mir eine Videobotschaft geschickt haben. Und in dieser Videobotschaft mir gesagt wird, dass sie mich stärken wollen, dass sie zu uns und zu mir halten, auch in diesen schweren Zeiten. Und diese Videobotschaft, insbesondere diese Videobotschaft, die ist mir natürlich auch ans Herz gegangen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen, mit Emotionen und habe dieses Video natürlich, hat mein Herz erreicht. Und dafür erst einmal, falls ihr die Damen aus Erfurt diese Podcast-Folge hört, großen Dank. Es hat mich wieder irgendwo auf die Beine gestellt, euer Beitrag. Und es hat mir wieder ein Stück weit, wisst ihr, als wenn ein Auto irgendwo gegen Ende des Benzins ist, kaum noch oder mittlerweile eher Elektrizität immer mehr. Aber wenn man irgendwo keinen Strom mehr hat oder kein Benzin mehr hat und kurz vor Ende steht, nicht mehr irgendwie weiterfahren kann oder vielleicht auch möchte, und plötzlich kriegt man eine Benzin- bzw. eine Stromspritze von jemandem eingepflanzt. Und plötzlich steht man wieder wie neu auf den Beinen. Und deshalb danke erstmal Michael für dich, dass du heute da warst, dass es dich gibt, dass du stabil bleibst und auch an die Damen in Erfurt. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke dafür. Ihr wisst, wir sind im Gazastreifen das habe ich die letzten Tage immer wieder erwähnt, natürlich an insbesondere zwei Orten intensiv im Einsatz. Das eine ist in Khan Yunis, da im Bereich Al-Amal derzeit. Wir sind auch im Bereich Al-Karara im Einsatz und auch natürlich nach wie vor im Krankenhaus in Gaza City, im Al-Shifa-Krankenhaus, wo wir ja Hunderte von Terroristen der Hamas und insbesondere des Islamischen Dschihad gefangen genommen haben und dort jetzt natürlich in den letzten Tagen auf Hochtour das Verhör stattfindet von all diesen Terroristen. Natürlich, das hat auch der Chef des Militärgeheimdienstes von Amman gesagt, in erster Linie natürlich um Informationen zu der Situation der Geiseln aus ihnen herauszubekommen. Im Endeffekt reden wir hier über Hunderte von Terroristen beider Organisationen, die natürlich das eine oder andere wissen. Und das ist uns natürlich enorm wichtig, da jede Information, die uns eventuell ein Stück weit weiterführt, solange wir sehen, dass man mit der Hamas auf keinem Weg irgendwo weiterkommt, sondern nur durch militärischen Druck derzeit nach wie vor, ist natürlich jedes Puzzlestück, um das Puzzle zusammenzuführen, von äußerster Wichtigkeit. Wenn wir nach Libanon gucken, auch dort leider wieder gestern Beschuss auf Shlomi an der Nordgrenze. Ich nehme an, auch heute wird es noch Beschuss geben, also eine tägliche Routine. Auch die israelische Armee in einer Art täglichen Routine hat reagiert in Tayr, Khalfa und auch in Daira, Ziele der Hezbollah-Terrororganisation angegriffen. Und das in diesem täglichen, ich sage jetzt mal, Ping-Pong, der seit knapp sechs Monaten vor sich geht hier zwischen Israel und dem Libanon. Nicht, weil Israel es wollte, nicht, weil Israel es verursacht hat, sondern weil Israel seit dem 7. Oktober beschossen wird. Und zwar täglich. Und nichts passiert. Niemand auf der Welt irgendetwas dagegen tut. Geschweige denn, dass die UN irgendeine Resolution gegen den Libanon oder gegen die Hezbollah in die Wege leitet. Auf irgendeine Weise passiert gar nichts, bis es irgendwann ausarten wird, eventuell, und dann das Geschrei laut sein wird. In Israel herrscht ansonsten seit Tagen wieder eine rege Diskussion in der Politik, aber allgemein auch im Volk. Natürlich auch betrifft das die Armee, weil es geht um das Thema eines neuen Wehrpflichtgesetzes. Weil ihr wisst natürlich, dass große Teile der israelischen Bevölkerung, allen voran ultraorthodoxe und auch die arabische Minderheitsgesellschaft hier, beide Bevölkerungsgruppen, jeweils ungefähr 20% des Landes, also über 40% der Menschen in Israel eigentlich keine Wehrpflicht haben. Ja, also es geht langsam auf die 50% zu, also die Hälfte des Landes. Und das ist dann keine Wehrpflicht mehr, sondern nur noch eine Halbwehrpflicht in diesem Land, wo natürlich diejenigen wie ich, die nicht nur gedient haben, sondern auch jahrelang noch im Reservedienst, wie ich jetzt seit dem 7. Oktober, ich sage jetzt mal, die Hand ins Feuer halten und daran natürlich auch die Familien mitleiden und es natürlich auch genug Soldaten und Soldatinnen gibt, die ihr Leben aufs Spiel setzen in Reserve oder während ihrer Wehrpflichtzeit, dass das irgendwann nicht mehr ganz gerecht ist, insbesondere in Tagen, wo wir natürlich aus mehreren Gebieten gleichzeitig angegriffen werden und das tagtäglich, wo wir natürlich jeden Mann und jede Frau brauchen, so wie vor der Staatsgründung, um natürlich unsere Sicherheit, unsere nationale Sicherheit und unsere Existenz, die Zukunft unserer Kinder zu sichern, zu gewährleisten. Und da natürlich jetzt gerade das Thema groß ist, wie kann man den ultraorthodoxen jüdischen Sektor besser eingliedern und involvieren, auch in Sachen Wehrpflicht. Und da herrscht eine rege Diskussion. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob sich da etwas entwickeln wird. Ich nehme an, ihr wisst, was meine Meinung dazu ist. Natürlich bin ich dafür, dass sowohl die Ultraorthodoxen hier Wehrpflicht absolvieren, zumindest Teile von ihnen, diejenigen, die nicht in irgendwelchen Yeshivot, das heißt in religiösen Schulen jetzt lernen oder lehren, das macht ja nicht jeder dort. Und genauso gut wünschte ich mir dann auch, dass im arabischen Sektor die arabischen Israelis mehr in die Pflicht gezogen werden, um sich dann auch noch besser mit dem Staat zu identifizieren, indem man ihnen zumindest teilweise die Chance gibt, hier Wehrpflicht, das heißt in der Armee zu dienen oder aber auch einen Zivildienst hier im Land, sei es irgendwo in Rettungsdiensten oder in Krankenhäusern oder an Schulen, oder in irgendwelchen Ministerien oder in der Stadtverwaltung. Das alles wäre dann natürlich auch wie eine Art Praktikum, wo man von dort natürlich dann auch ins Leben einsteigen kann mit dieser praktischen Erfahrung. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, wo ich natürlich zu 100% dafür bin, dass man auch diese zwei größeren Gruppen der israelischen Gesellschaft jetzt langsam, aber sicher stärker involviert. Zum Abschluss eine positive Sache noch, habe ich gestern oder vorgestern auf Twitter gesehen, da gibt es einen Account, der nennt sich World of Statistics, irgendeine Plattform, Welt der Statistik, mit 3,6 Millionen Follower. Ich weiß nicht, inwieweit das ein ernstzunehmender Account ist oder nicht, aber mir ist dort schon mehrmals aufgefallen, dass Israel in bestimmten Umfragen ganz gut abschneidet. Und die letzte Umfrage, die ich da gestern oder vorgestern gesehen habe, war, dass Israel auf dem Platz 2 von allen Staaten auf der Welt steht, wo junge Menschen am glücklichsten sind. Geführt wird diese Rangliste von Litauen und Israel auf dem 2. Platz, vor Serbien auf dem 3. Platz. Ich würde sagen, auch wenn ich diese World of Statistics nicht einschätzen kann, inwieweit das eine ernstzunehmende Plattform ist, aber wenn ich mich umgucke in Israel, in meinem Freundeskreis, in meinem Arbeitskreis, in meinem Familienkreis, kann ich das Folgende hier sagen und das zu 100%. Auch wenn viele Menschen in Israel wegen vielen Dingen oft genervt sind. Das kann zum Beispiel auch der ewige Stau sein in Israel oder die Sicherheitslage in Israel oder teilweise die politische Lage oder in Sachen jetzt gerade Wehrpflicht, dass nicht jeder mitmacht und, ja. Es gibt viele Punkte, wo man im Land natürlich gerne motzt, aber ein Großteil der Israelis, besonders auch der Jungen, aber auch aller Israelis, ist glücklich, in diesem Land zu leben, ist glücklich, diesem Land auch zu dienen. Und das haben wir auch am 7. Oktober beziehungsweise in den Tagen nach dem 7. Oktober gesehen, als wir in unserer schwersten Stunde seit der Staatsgründung standen und als dann rekrutiert wurde beziehungsweise reaktiviert wurde und die Reservisten einberufen wurden, hat niemand Nein gesagt.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.